Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speak Out Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speak Out 2024, ein Event von Kurier und Futurezone.
Einen wunderschönen Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, der eigentlich ein Fodcast ist, wie ich jetzt gehört habe. Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Omar Sarsa.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Klaus Eckl.
Ein verkühlter Klaus Eckl, guten Abend.
Und Michael Nirvarani begrüßt Sie auch ganz herzlich. Wir sind seit Neuestem nicht nur am Globe Wien Player online, sondern auch zu hören auf Spotify und iTunes, ist das richtig?
Mhm. Und ab nächste Woche gibt es uns auch als Schallplatte.
Ja, wir machen eine Schallplatte auch. Stell dir vor, jede Woche eine LP.
Jetzt muss man wir dazu haben unsere Bandaufnahmemaschinen bereits aufgestellt. Los geht's. Was, entschuldige?
Nee, man muss dazu sagen, dass wir das jetzt überhaupt nicht gewohnt sind, weil wir über 30 Folgen lang miteinander kommunizieren und uns sehen. Ja. Und deshalb sehr viele optische Gags, also allein die entgleisten Gesichtszüge meinerseits oft, der unrasierte, mittlerweile schon wieder almöhi-mäßige Bart, den sieht man ja jetzt im Audio, in der Audiovariante nicht.
Vielleicht sollten wir alle Sachen, die visuell sind, einmal kurz kommentieren. Das ist das Special der heutigen Folge. Michael Nirvarani nimmt gerade einen Schluck seines Kaffees. Es ist eine schwarze Espresso-Tasse und hält sie kurz in die Kamera.
Nein, es ist eine schwarze Espresso-Tasse mit oben, eine schwarz-weiße mit oben so Blümchen. Das ist ungenau. Ja. Omar Sarsam trinkt einen Eiskaffee aus einer homosexuellen Strohhalm. Das ist eine Erdbeere, schau ihn dir an.
Aber kann ein Strohhalm homosexuell sein?
Klaus, natürlich kann ein Strohhalm, warum nicht?
Warum nicht?
Das diskriminiert.
Damit hat dieser Podcast seinen ersten Shitstorm von der PC-Culture, während wir natürlich einen Strohhalm, dem also Homosexualität unterstellt ist, ja, er kann ja auch homosexuell sein, es darf ja kein Problem sein, dass ein Strohhalm sich einem anderen Strohhalm und nicht einem Glas zugeneigt fühlt. Aber auf alle Fälle ist es äußerst diskriminierend. Ich habe ja übrigens, das erinnert mich an ein Video, was ich mir heute angeschaut habe, MyLab, ich finde die großartig, eine deutsche Wissenschaftlerin optischerweise vietnamesischen Ursprungs, hat einmal 10 Minuten
darauf... Die ist großartig, ja.
Und ich wollte euch eine Frage heute unbedingt diskutieren, diese Frage, woher kommst du eigentlich? Weil ihr beide seid, weil ich schaue ja aus wie ein Germane, das heißt, ich werde ja von Arian wohlwollend angesehen, aber ihr beiden definitiv nicht. Und jetzt wollte ich euch heute im Rahmen des Podcasts unbedingt beide fragen, hat euch in frühen Jahren oder irgendwann es mal gekränkt oder getroffen oder habt euch persönlich verletzt gefühlt, wie ihr gefragt worden, naja, woher bist du jetzt? Und nicht, dass du jetzt sagst, ich bin aus Hernals oder ich bin aus Retz, sondern woher bist du wirklich?
Also, ja.
Gefragt hat, hat dich das jemals gekränkt, euch beide fragen?
Einmal war ich wahnsinnig gekränkt, kann ich mich erinnern. Da habe ich noch im 3. Bezirk gewohnt. Ich bin in Wien geboren, sehe Deutsch irgendwie als meine Muttersprache und meine Nachbarin hat mich angesprochen, eine ältere Dame mit Hund, und hat mich genauso gefragt, ja, woher kommen Sie? Und ich habe dann gesagt, ja, also meine Eltern und so weiter, aber ich bin hier geboren. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, aber ich sage Ihnen, mein Herz fast nimmer. Und da war ich irgendwie, ich weiß nicht, aber das hat mich schon irgendwie getroffen. Ich habe mir gedacht, ja, ich weiß, es ist ein Problem, ich versuche, aber geht nicht, ich weiß nicht. Das war so irgendwie, ja.
Also schau, ich muss gleich einmal zwei Sachen korrigieren, Klaus. Du bist wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Germane, sondern ein Slave.
Ja, ein Slave, ja.
Ja, weil es ist doch mehr Slawisches in unserer Region als Germanisches.
Deswegen weißt du noch so schöne Zenthost.
Ja, aber erzähl weiter, ja, der zweite Irrtum. In 4.6 habe ich zwei.
Die Germanen haben wir ja teilweise mit Hilfe der Römer in die Goschen gehabt, da in Wien.
Ja, ja, da haben wir eine Zehnt gemacht.
Erster, also so. Zweitens, die Arier, weiß ich nicht, kann ich, ob die mit dir so zufrieden sind, weil ich bin ja Arier. Die Iraner sind vom Stamm der Arier. Das ist einer der großen Irrtümer der Nationalsozialisten. Die ganzen Beduinen aus Nordpersien, das sind alles Arier. Also das sind so kleine mit so einem großen... vom Stamm der Arier sind die Perser und die Parsen und auch Teile der Inder.
Also das wollen ist wir auch mal schauen? Nia, mach mal Profil. Sieht man das an der Nase?
Moment, wir sind auch jetzt im Spotify-Podcast. Das sind alles Beiträge, die uns nichts bringen. Die helfen uns nicht weiter. Die
auf Spotify. Nicht weiter. Ja. Schauen Sie meine Nase. Du hast eher ein römisches Profil. Ja, stimmt. Also bei euch dürften doch in deiner Familie damals um Christi Geburt herum die Römer sehr umtriebig gewesen sein.
Sein Vater war Nero.
Ich werde nachfragen.
Schwerer Raucher, der Opa. Der Nero, schwerer Raucher. Für Zündel. Die Antwort ist nein. Die Frage, wo kommst du her oder wo kommen Sie her, hat mich nie gekränkt. Im Gegenteil. Ich möchte das immer gefragt werden, damit ich darauf sagen kann, schauen Sie, ich bin eigentlich Perser. Also ich habe es immer eher als Frechheit empfunden, mich nicht zu fragen, woher ich komme. Weil ich schaue ja aus wie ein Ausländer und wenn man ausschaut wie ein Ausländer, braucht man nicht aufgefressen sein, wenn man gefragt wird, woher man kommt. Ich verstehe das nicht, warum man sich beleidigt fühlt, wenn jemand fragt, woher kommen Sie? Weil es gibt keine unterschiedlichen Menschenrassen, wir sind alle Homo sapiens sapiens, da gibt es keinen Unterschied, aber wir sehen unterschiedlich aus. Und das hat auch damit zu tun, was für Gene sozusagen rezessiv und was für Gene dominant sind. Und es kann auch sein, dass jemand, der in fünfter Generation hier lebt, wenn der in der Generation davor, in der sechsten Generation davor etwas Japanisches oder Chinesisches, Asiatisches gehabt hat, dass der plötzlich, weil das rezessiv bleibt und dann dominant wird, plötzlich Gesichtszüge hat. Und das ist ja das Spannende. Das Spannende ist ja zu wissen, wo kommen wir eigentlich her. Und wenn mich jemand nicht gefragt hat, wo ich herkomme, habe ich es ihm aufgedrängt. Ich habe gesagt, okay. Wissen Sie eigentlich, Sie wissen gar nicht, dass ich Perser bin.
Aber ich glaube, das ist auch der Grund, weil Nia, wahrscheinlich du, ich ähnlich wie du, als Kind schon immer wieder mit dieser Frage konfrontiert war und das ein Teil meines Ichs geworden ist, dass ich mich damit identifiziert definiert habe und ich definiere mich natürlich auch ein bisschen darüber zu erzählen, woher ich komme, wer ich bin. Und es ist eigentlich nur ich mag es, es ist etwas Schönes, wenn sich jemand für mich interessiert. Ich finde es auch überhaupt nicht angreifend. Warum Klaus eigentlich die Frage?
Ich habe recherchiert, weil ich habe mich auch gefragt, wieso, und eigentlich das Hauptargument von vielen, und das sind sehr, sehr viele, also ja. Ich bin nicht auf Twitter aktiv, aber angeblich auf Twitter gibt es eine riesen Community, die sich da über diese Frage beschwert, und da gab es auch mal einen Shitstorm, weil Dieter Bohlen einmal so ein kleines vietnamesisches Mädchen, also ein deutsches Mädchen, was ursprünglich aus Vietnam, deren Eltern aus Thailand kam, dreimal gefragt, woher kommst du wirklich? Und sie hat dann gesagt, irgendeine deutsche Kleinstadt. Aber wirklich, und dann hat sie die Gasse gesagt, ja, in der Mandelstraße, aber wirklich, ja, die Hausnummer 44, ja, und aber jetzt ehrlich, und das war so Dieter Bohlen penetrant, dass da ein riesen Shitstorm gekommen ist und das Argument der Menschen, die sich da diskriminiert fühlen, ist, sie würden ja gerne auch in Deutschland ankommen als Deutsche. Also sie wollen als Deutsche identifiziert werden und nicht als ehemalige Türken Vietnamesen zweiter
Abstammung. Ja, aber
man kann doch dazu stehen.
Ja, die wollen einfach sagen, ja, ich bin Deutsche, obwohl ich vietnamesisch ausdrücke. Wo ich mir dann gedacht habe, es gibt ja auch Leute, die wollen gern Österreicher sein. Und deswegen, ich habe die Frage selber schon oft gestellt und ich glaube, ich habe dann oft gefragt, woher muss man kommen, um gerne Österreicher sein zu wollen. Also das hätte mich ja interessiert. Deswegen habe ich ja wahrscheinlich nachgefragt, weil aus welchem Land kommst du wirklich, dass du dann gerne Österreicher bist? Und,
also es sind ja nicht einmal die Tiroler sind gerne Österreicher, muss man ja auch dazu sagen.
Aber ich glaube, die Vorarlberger jetzt gerade schon.
Sind die Einzigen. Also, schau mal, da muss ich eins dazu sagen. Also bevor jemand glaubt, dass ich in Deutschland angekommen bin, also in dem Fall in Österreich, ist es ja trotzdem so, ich bin zum Beispiel gar nicht hier angekommen, weil ich nirgends weggefahren bin, ich bin hier geboren, aber ich schaue trotzdem aus wie ein Perser. Ne? Also bei mir zu Hause hat die Hälfte ja nicht Deutsch gekonnt, da haben mir Leute ausländisch geredet. Also deshalb ist es für mich auch ganz normal, dass man das fragt. Die Reaktion drauf oder die Entscheidung, die man nach der Frage trifft. Also wenn jemand eine Wohnung mieten möchte und ich frage, woher kommen Sie? Und er sagt, meine Eltern kommen aus Usbekistan. Und dann sagt er, ui, leider nein, ich sehe gerade, die Wohnung ist schon vermietet. Das ist Rassismus, das ist was anderes.
Ja.
Aber an sich, ich frage das immer, jeden Taxifahrer, woher kommen Sie? Ja? Und ich bekomme immer dieselbe Antwort. Türkei, Jugoslawien, Persien. Türkei, Jugoslawien, Persien. Ja. Also ich sehe das nicht so. Ich bin ja, kann ja trotzdem hier, ich fühle mich als Österreicher. Ich sage immer, ich bin Perser. Aber ich bin natürlich, vielleicht ist es bei mir insofern anders, weil ich ja beides bin. Also ich bin in sechster Generation Wiener. Davor bin ich Böhme, Schlesier und Ungar und der Rest ist Persisch. Also Habsburgisch Persisch, so gesehen. Mhm. Und ja, ich meine, ich könnte mit Fug und Recht auf die Frage, woher kommen Sie, auch sagen, aus Ungarn, weil das stimmt. Vorfahren von mir kamen aus Ungarn oder aus Prag, mhm, oder aus Schlesien oben. Aber das ist doch eigentlich eine total legitime Frage. Also,
ja, ich finde ja die von MyLab, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, hat das sehr schön erklärt. Sie sagt, das Hauptding ist eigentlich, was ist das Motiv der Frage? Ist das Motiv der Frage, wie du richtig sagst, um den anderen zu diskriminieren? Sie sind ein Tschetschenen, da können uns das mit der Wohnung vergessen. Oder er hat Interesse an deiner Person. Und man kann die Frage nicht von dem Motiv des Fragenden trennen. Ich glaube, das ist, glaube ich, der...
Ich gehe sogar noch weiter, weil ich natürlich das in der eigenen Geschichte habe. Aber da darf man das ja wieder machen, weil es dürfen ja Schwarze Witze über Schwarze machen und Juden über Juden. Und ich darf dann, ich frage, woher kommen Sie? Und er sagt, na, ich bin hier geboren. Aber Ihre Eltern aus der Türkei, wann sind die hergekommen? Oder das interessiert mich alles, weil ich das dann immer in Relation zu meiner Familie setze. Und denke, ja, schau, interessant, die sind seit die 50er Jahren da, mein Vater sind in die 60er Jahre gekommen. Die österreichische Familie ist 1838 hergekommen, also die Böhmen. Also das ist, ich frage dann sogar noch detailliert, ja.
Man kann zwei verschiedene Wege gehen nach einer solchen Frage. Entweder man sucht nach der Frage, das finde ich eben interessant, die Gemeinsamkeiten, oder man sucht nach die Unterschiede. Und beides ist nicht schlecht. Es ist total schön, sich für was Fremdes zu interessieren. Es ist aber genauso schön, sich für Ähnliches zu interessieren. Deswegen, ich glaube, wenn die Absicht hinter dieser Frage eine Interessensabsicht ist, ich interessiere mich für was, hat das sogar was mit Bildung zu tun. Von wem willst du etwas über ein fremdes Land lernen, wenn nicht von jemandem, der aus diesem Land kommt? Das kannst du in keinem Buch genauso lernen. Deswegen, ich finde es wahnsinnig spannend, auch wenn du sagst, Taxifahrer, ich spreche auch, also was ich irrsinnig gern mache, ich lasse mir gerne fremde Zungenbrecher beibringen, wenn es irgendwie geht. Ich merke mir natürlich keine davon, aber ich finde es spannend, wie die Sprachen funktionieren. Ja, ich bin auch als Kind, bei mir war es so, mein Vater hat ein arabisches Restaurant gehabt. Araber haben, jetzt kann ich über Araber Witze machen, sehr viele Araber haben ein Restaurant, ist bei Persern, glaube ich, ähnlich. Und mein Vater hatte ein arabisches Restaurant und du findest kein Personal, das mache ich sogar in einer meiner Kabarettnummern, sage ich, weil du findest kein arabisches Personal, weil alle Araber selber ein Restaurant haben. Deswegen haben wir ganz, ganz verschiedenste ausländische Mitarbeiter gehabt. Wir haben gehabt wirklich Chinesen, wir hatten eine türkische Köchin, wir hatten alles Mögliche. Und es war irre spannend, so viele verschiedene Menschen auf einen Haufen zu sehen, die miteinander super ausgekommen sind und sich mit einer Sprache unterhalten haben, die eigentlich niemand verstanden hat. Aber es hat fürs Arbeiten gereicht und war wahnsinnig faszinierend und super bunt. Also deswegen, ich finde das Interesse zu fragen, woher kommst du, ist eigentlich ein Interesse an einem Menschen. Und wenn jemand aus dem dritten Bezirk kommt, möchte ich auch genau wissen, wo jetzt, Barichgasse, wieso, hast du den Joe Zawinul jemals gesehen, wie auch immer. Also du findest, dass du suchst, was Gemeinsamkeiten.
So weit geht das Interesse bei mir dann auch wieder nicht.
Barichgasse, Joe Zawinul. Du seid ja keine Zawinul, ich bin einer der größten Zawinul-Fans.
Es gibt meiner Meinung nach einen Migrationsvordergrund. Meine Frau ist ja zum Beispiel Spanierin und hat immer wieder gesagt, dass es total schick war, Spanierin in Wien zu sein. Das ist super, weil das ist immer cool, du bist auf Partys, die Spanierin, ich liebe Spanien. Spanien ist immer positiv verbunden. Sie sagt, das ist ein totaler Vorteil. Sie hat sich also in Österreich, als Österreicherin, das ist ein Door-Opener für vieles gewesen, Spanierin zu sein. Es gibt ein tolles Buch, ich glaube Mangold heißt der, der letzte Buch heißt Der innere Stammtisch, der ist der Chef von Feuilleton der Zeit, ein Schwarzer. und hat sich auch getraut, das ist ein empfehlenswertes Buch, auch das gelbe Krokodil heißt das von ihm, da beschreibt er Schwarze in Deutschland, man glaubt sofort die Geschichte der Diskriminierung und er beschreibt eigentlich, wie viele Vorteile er hat. Er hat einen unglaublichen Drang zur Bildung gehabt, er ist ein unglaublich beflissener, literaturbeflissener Mensch und war auf allen Festen überall gern gesehen. Der Schwarze, der deutsche Literatur besser gekannt hat als alle anderen dort auf der Party. Und er hat gesagt, er hat das nie als Nachteil empfunden, hat sich aber das in seiner Community auch gar nicht mehr zu sagen getraut, weil man muss sofort die Diskriminierung erzählen, weil die Diskriminierungsgeschichte... Er beschreibt das, der kann man ja dann auch persönlich ein bisschen nachlaufen und in diese Opferrolle verfallen, wo manche auch ihre Berechtigung haben. Das mag ich nicht. Aber man kann sich auch die positive Seite, es gibt eine positive Diskriminierung, die man vielleicht manchmal auch nützen kann. Vielleicht.
Diskriminierung heißt ja per se in der Wortdefinition Unterscheidung.
Genau, ja.
Und nichts grundsätzlich Negatives. Diskriminierung hat einen negativen Charakter in unserer Sprache bekommen, weil es mit Diskriminierung im Sinne von Herabschätzung in Verbindung gebracht wurde. Aber eigentlich heißt es, zwei Dinge zu diskriminieren, auseinanderzuhalten, zu unterscheiden, ohne dass das eine besser und das andere schlechter sein muss.
Nur die Frage ist, was darf ich diskriminieren? Über das denke ich oft auch immer im Zusammenhang mit Humor. Zum Beispiel, ich großer Fan auch von dieser, also großer Fan, aber ich finde es sehr lustig, ich habe vor kurzem wieder darüber nachgedacht, bei Willkommen in Österreich, die Parodie vom Herbert Kickl. Da wird halt, das ist ja schon bekannt von Little Britain, der Kleine, der dann das große Telefon in die Hand bekommt und so weiter. Es ist eine Diskriminierung von Kleinen. Wenn man das, wenn man das Sketch hat, ich finde es sehr lustig, ich muss lachen. Aber stell dir mal vor, das machst du über jüdische Merkmale, über jemanden, der eine große Nase, du stellst die Nase groß aus, ja, oder was über etwas, wo man es nicht machen darf, da würde es einen riesen Shitstorm geben und da wäre von allen von uns wieder gesagt werden, das kann man nicht machen. Wie unaufgeklärt seid ihr? Warum ist das beim Mangel des Kleinseins erlaubt, beim Mangel der großen Nase, was immer auch dein Mangel ist, ist es verboten? Und warum ist es auch, hat das sogar im Humor, gibt es da irgendwie so ein Lavieren zwischen den moralischen Grenzen? Und ich weiß es aber auch nicht genau. Ich hab mir die Frage gestellt und nicht beantwortet.
Können Sie aber dazu muss man ja sagen, dass der Kickl nicht nur körperlich klein ist, sondern ja auch ein, wie der Nestor sagen würde, Pony an Gesinnung ist.
Ja, ja, es wird da die körperliche Größe dargestellt. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, ist okay, das wird ja auch dargestellt, das kommt auch dazu, aber hauptsächlich wird in dieses Sketch und wir finden es alle lustig und keiner würde sagen, das ist doch politisch nicht korrekt, keiner würde sagen, dass die Größe so dargestellt wird, das ist eine Frechheit.
Vielleicht auch, weil 6 Millionen Juden ermordet wurden und nicht 6 Millionen FPÖ-Mitglieder. Ne?
Interessant, wenn 6 Millionen kleine Menschen umgebracht worden wären, wäre es dann politisch inkorrekt. Das könnte man vielleicht sogar fragen, wenn ich diese Analogie suche. Die
also nach der Politik. Kennt ihr das Lied Randy Newman, Don't Want No Short People?
Ja, klar. Großer.
Also natürlich ist es nach politisch korrekter Ideologie, wenn man jetzt dem Extremismus des politisch Korrekten nachhängt, ist es natürlich komplett verboten. Aber da darf man ja gar keine Witze machen. Also die bekämpfen ja das Witzemachen mit Cancel Culture und so weiter, weil es natürlich einfacher ist, irgendwelche Komiker, glaube ich, habe ich das letztens gesagt, irgendwann habe ich das in einem Interview gesagt, es ist natürlich einfacher, irgendwelche Komikerinnen zu canceln, als wirklich in der Gesellschaft was zu bewegen. Das ist natürlich, da braucht man mehr Intelligenz dazu. Aber das ist natürlich unkorrekt. Natürlich ist es unkorrekt, dem Kickl vorzuwerfen, dass er so wahnsinnig klein ist. Aber wie gesagt, er ist es ja auch als Herzensmensch, es ist ja auch sein Herz klein und es ist ja auch seine Gesinnung klein. Er ist ja wirklich ein Pony in der Politik gewesen. Also insofern...
Ja.
Weil wir gerade von der FPÖ reden, an dieser Stelle wünschen wir dem Herrn Heimbucher baldigste und vollkommenste Genesung. Mhm. Ist interessant, was macht es, bitte?
Von der Grippe soll er sich genesen.
Er soll sich von der leichten Grippe, die er hat, erholen. kommt es jetzt zum Umdenken in der FPÖ? Ist der Hofer und der Kickl jetzt der Meinung, dass das doch schwieriger ist? Tragen Sie jetzt, interessante Frage, werden Sie jetzt, wo einer von Ihnen auf der Intensivstation liegt, im Parlament Masken tragen oder nicht?
Aber das spielt schon mit, weil ich meine, wenn du dich so verhältst, dass du dich an keine Regeln hältst, ist natürlich, das ist trotzdem eine Frage der Wahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass du dich ansteckst. Genau. Ich denke schon, dass es zu einem Gesinnungswechsel kommen kann. Ich hoffe es zumindest, weil ich meine, das ist ja... Es wird jetzt etwas, was man niemandem wünscht, aber wenn es dann einmal soweit ist, dass sich jemand ansteckt, weil er sich risikofreudig verhält, na dann muss er sich doch bitte danach zumindest und seine Kollegen.
Oder anders gefragt, glaubt ihr, dass der Heimbucher, wenn er gesund ist, auf eine Anti-Corona-Maßnahmen-Demo gehen wird?
Ich glaube nimmer.
Ja, aber weil er nicht gehen kann oder weil er nicht will?
Ich bin ja sehr gespannt, weil ich hätte aber großen Respekt, wenn er sagt, eine persönliche Erfahrung hat mich jetzt zu einem lernenden Wesen gemacht. Also
ja, du meinst so wie der Trump nach seiner Covid-Erkrankung.
Ja. Das hat ja super gewirkt.
Das ist ja interessant. Man hat ja eine Zeit lang diesem Virus ja immer Intelligenz attestiert. Dauernd, wie Trump erkrankt ist, haben alle gesagt, na, das Virus sucht den richtigen Boris Johnson, ja, es trifft keinen Unschuldigen, ja, jetzt Heimbuchner. Man hat ja wirklich, gibt ja natürlich die Vermutungen, ja, dass dieses Coronavirus einen strategischen Plan hat. Es infiziert nicht ohne Grund. Es überlegt sich ganz genau. Das Coronavirus hat eine politische Agenda. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche.
Weil das heißt, du glaubst, alle, die jetzt positiv sind, glauben, sie sind heimlich rechts?
ja, keine Ahnung.
Ja.
Egal, wünsche ihm alles Gute.
Wir wünschen ihm alles Gute und es ist noch ein zweiter, der auch auf der Party war, glaube ich. Ich glaube, es war diese Party, obwohl sie jetzt behaupten, nein, das war nicht die Party, ist ein zweiter, auch in Oberösterreich, jetzt leider Gottes auch im Spital, aber noch nicht auf der Intensivstation. Wir wünschen beiden von dieser Stelle hier baldige Besserung.
Meine Lieben, ihr habt gerade alles Gute gesprochen. Kleines Rätsel, was ist das?
Das muss man jetzt erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nur via Audio
dabei sind. Ich mach's noch einmal, dass du das live kommentieren kannst.
Ich sehe ein Licht, eine kleine Kerze. Klaus, mach du weiter.
Und ein Stück Kuchen, das er natürlich uns präsentiert, weil wir es jetzt über Skype nicht essen können.
Ja.
Und jetzt gleich singe ich ein Geburtstagslied. Happy Birthday to you. Unser Podcast ist ein Jahr alt, Leute.
Ah, wirklich?
20. Ich habe heute nachgeschaut, zufällig.
Nein.
20.03.2020 war unser erster Podcast. Folge 1, Staffel 1. Fest ausblasen. Fest ausblasen, geht schon.
Also davon haben jetzt die Spotify-Zuhörer definitiv nichts. Aber die Kerze ist erloschen. Ein Jahr
sind wir alt, Leute.
Es ist ja ein
Podcast. Ich muss euch sagen, also nach einem Jahr mit mancher Frau Beziehung war mehr prickeln zwischen den Beteiligten als mit Normal, am Jahrestag, am 1. habe ich noch mit jeder Frau geschlafen, aber mit euch muss ich zugeben, bei aller Wertschätzung, ich bin
es nicht. Ihr habt gerade beide geblasen, möchte ich nur sagen, aber egal.
Wobei, Klaus, deine Lebensgefährtin müssen immer sehr tolerant gewesen sein, wenn du am ersten Jahrestag mit allen Frauen schlafen durftest.
Ja. Entschuldige, heute ist der 4.3. Tschüss, Schatz.
So handelt man sich durchs Jahr.
Ja. Unsere erste Folge hat geheißen Im Grunde gut.
Die erste Folge schon hat geheißen
Im Grunde gut. Ich hab reingeschaut. Ich hoffe, das war die erste. Vielleicht habe ich mich auch vertan, aber ich glaube, das war die erste, 20. März 20. Und das war total spannend. Ich habe Sachen gesagt wie FFP3, dann hast du mich unterbrochen, Nia, und hast gesagt, wir erklären ganz kurz. Und es ist so spannend, wie sich das gesamte Wissen verändert hat, wenn jetzt jemand FFP3 sagt und irgendwer beginnt, was zu erklären, wird abgeschaltet. Es hat sich das Leben total verändert. Ich finde auch jetzt rückblickend extrem cool, dass wir das für die Sache gemacht haben, nicht mit irgendeinem Hintergedanken, nicht mit einem Hintergrund oder sonstigem. Wir haben einfach es per se gemacht, ohne uns irgendwas dafür zu erwarten. Und ich finde, das muss da mal wer nachmachen.
Man muss jetzt wieder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, das war wieder ein optischer Gag. Während Omar Sasam gesagt hat, dass wir es aus reiner Liebe zum Publikum gemacht haben, hat er ein Schild hochgehalten, da ist drauf gestanden, hier könnte Ihre Werbung stehen.
Aber weißt du, was schön ist? Ich habe einen Vorschlag für einen Titel für die heutige Folge, weil die erste war Im Grunde gut.
Ja.
Und die heutige könnte dann heißen Sind am Grund nicht gut.
Aufschreiben.
Ja, da merkt man nämlich, Da merkt man, du wirst eine
Evolution. Also sind unten nicht gut oder sind am Grund nicht gut?
Ich weiß, mein Vorschlag, wir können noch feilen an dem.
Ist sehr schön.
Oder man macht im Grunde gut und die Folge heißt gut, Rufzeichen. Im Grunde, Punkt. Das ist zu kompliziert.
Fällt mir nicht so.
Am Grund wird es nicht besser.
Schöner war, sind am Grund nicht gut.
Sind am Grund nicht gut.
Keine Gründe für gut.
Wir haben übrigens darüber gesprochen, dass da haben wir uns aufgeregt drüber, dass ihr euch so. Ich fand es spannend, das in Erinnerung zu rufen. Wir haben darüber gesprochen, alle halten sich daran, bis auf 5% der Leute, die halten sich an nichts. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade.
Ist genau umgekehrt. Ist
umgekehrt, oder? Jetzt halten sich 5% der Menschen an irgendwelche Regeln und der Rest nicht mehr.
Ja, darum ist es ja. Auch vernünftig, jetzt so weit.
Mein lieber Oma, weißt du das Letzte, weil ich habe mich ja heute wieder vorbereitet auf den Podcast, damit wir, falls eine Langeweile aufkommt, die jetzt überhaupt nicht da ist, aber weil das ist so eine schöne Überleitung. Ich hatte ja letztes Mal die Max-Frisch-Fragen ein paar präsentiert und da Nie hat mich daran erinnert, dass der Rolf Dobelli ein ähnliches Buch geschrieben hat. Ich habe das auch.
Ich habe es da, aber hast du?
Ich habe auch ein paar Fragen gefunden und die Frage, die der Oma gerade gestellt hat, ist genau eine schöne Überleitung auf die erste Frage von Rolf Dobelli. Ist wunderbar, finde ich. Der Rolf Dobelli hat zum Beispiel gefragt, begreift sich alles besser, wenn man einmal vom Gegenteil überzeugt war?
Wow. Sehr schön, ja, ich glaube schon.
Als Kind denkt man sich doch oft, die Eltern haben einen Gläscher. Und seitdem ich Vater bin, weiß ich, es stimmt.
Ja. Stimmt, sehr schön.
Anders gesagt, jeder von uns war mal ein Kind und wurde erzogen. Und wenn du erzogen wirst, dann sagen dir dauernd die Eltern, räum dein Zimmer auf. Und dann denkst du, komm einfach nicht rein, dann ersparst du das Problem. Ja? Bleib einfach vor meinem Zimmer, klopf an, ich komme raus für ein Gespräch. So hast du als Kind gedacht. Es geht dich einfach nichts an, wie es da ausschaut. Aber ich merke selber, als Vater habe ich zwei Kinder mit zwei verschiedenen Zimmern, wo ich jeden zweiten Tag ans Aufräumen plädiere und alle möglichen perfiden Manipulationsmethoden schon eingesetzt habe, damit es dort sauber ist. Und meine Kinder denken jetzt genauso, das ist mein Zimmer. Und das ist ganz interessant. Ich war einmal vom Gegenteil überzeugt.
Aber habt ihr auch... Bin ich bei meiner Tochter nicht. Also ich habe da, sie ist jetzt 22, ich würde eine Ohrfeige kriegen, wenn ich in ihre Wohnung gehe und mich aufrege. Aber ich habe mich damals auch noch nicht aufgeregt. Da wurde ich nicht vom Gegenteil überzeugt. Ich glaube überhaupt, glaube ich, da merkt man, dass ich aus Böhmen bin.
Maxi Böhm.
Sag ich euch, ich bin ein Böhm. Überhaupt glaube ich, dass wenige Menschen es schaffen, sozusagen in einer Sache wirklich vom Gegenteil überzeugt zu sein. Also das sind die wenigsten eigentlich. Also, aber vielleicht ist es so, dass wenn du dann wirklich vom Gegenteil überzeugt bist, dann verstehst du es vielleicht wirklich leichter. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es ganz, 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 ganz schwierig, Menschen in einer Sache vom Gegenteil zu überzeugen.
Je mehr Erfahrung sie haben,
ob es stimmt oder nicht. Also es ist natürlich schwierig, Leute vom Gegenteil zu überzeugen bei etwas, wo das Gegenteil falsch ist. Es ist aber genauso schwierig, unabhängig voneinander, wenn das Gegenteil richtig ist. Wenn jemand was Falsches glaubt, 3 mal 3 ist 9, ist richtig. Es ist schwer, jemanden davon zu überzeugen, dass 3 mal 3 27 ist.
Ja, aber ich weiß so, dass ich eine große, wenn du mich fragst, welche Leute ich bewundere, dann bewundere ich oft Menschen, die es geschafft haben, eine 180-Grad-Wendung in ihrem Denken stattfinden zu lassen, egal warum, das Thema ist mir egal. Ich habe zum Beispiel auch ein Buch gelesen von, ich weiß auch nicht ihren Namen, die ist Ärztin und hat 20 Jahre oder 15 Jahre eine Praxis für Homöopathie gehabt. Hat 15 Jahre lang Menschen homöopathisch behandelt, hauptsächlich, viel mehr als er als Ärztin. Und dann hat sie sich irgendwann, ist sie trotzdem skeptisch geworden. Die war auch in vielen Fernsehsendungen und hat dann mehr recherchiert, hat sich verschiedenste Studien angeschaut und ist jetzt eigentlich eine totale...
aufgehört mit der Medizin.
Und hat aber sich auch dem ausgesetzt, dass sie eigentlich 15 Jahre lang Menschen das Geld abgenommen hat für Dinge, an die sie jetzt überhaupt nicht mehr glaubt. Und jeder würde das verheimlichen. Und ich habe die war auch bei der Stöckl und so weiter. Ich habe das interessiert, egal jetzt, was man von Homöopathie hält, das steht gar nicht zur Debatte. Aber ich fand diesen Schritt so bewundernswert, zu sagen, ich glaube, ich habe mich 15 Jahre total geirrt. Gut, bei Männern denken sie das viel Frauen, aber... aber dass man dann dass damit öffentlich wird, das machen aber auch viele Frauen, die sagen auch öffentlich, meiner war ein Trottel, aber bei dieser Ärztin fand ich das irgendwie es hat Respekt, habe ich mir gedacht, Respekt. Das
ich möchte zur Homöopathie noch eins sagen, ich glaube natürlich nicht, dass das funktioniert, das ist keine Glaubensfrage, es ist eine Frage der Wissenschaft. Aber wenn Homöopathie funktionieren würde, dann würde es ja reichen, wenn ein Bauer über sein Feld geht, einen fahren lässt und es ist gedüngt. Ne?
Richtig.
Ja, es kommt, weil die Dosis
es ist gedüngt und zwar in dem Schaß ist die gesamte Geschichte der Menschheit versteckt.
Ja.
Ja, aber ich. Also das heißt, du düngst in einem Tropfen Wasser ist die gesamte Information der Menschheit drinnen. Wenn das stimmen würde, dass du mit, also zumindest aus meiner Sicht, dass du mit dem Potenzierungsverfahren laut Samuel Hahnemann etwas an Informationen speicherst zwischen die.
Da darf ich nur anmerken, mein burgenländischer Cousin hat unglaublich starke Blähungen und gleichzeitig einen großen Weingarten und macht wirklich einen großartigen Rotwein.
Erster Beweis dafür, dass es funktioniert.
Es funktioniert. Die Winzopathie.
Ja, Winzopathie ist großartig. Ja. Die nächste Frage von Rolf Dubelli, ja. Das ist an euch. Haben Sie im Liegen eine andere Meinung als im Stehen?
Das ist eine komische Frage.
Von der Stärke meiner Erektion, ja.
Vielleicht, ich habe auch einen anderen Blutdruck.
Ist deine Erektion eine Meinung?
Was?
Ist deine Erektion eine Meinung? Kann eine Erektion eine Meinung haben?
Kann eine Erektion für etwas stehen?
Das ist auch ein schöner Titel übrigens.
Kann eine Erektion eine Meinung haben?
Ich schreibe mal auf. Ich beuge mich gerade vor zu meinem Laptop aus dem Bild heraus und schreibe das auf.
Aber ich finde, Moment einmal, wenn ich in der Früh aufstehe und ich liege im Bett, dann habe ich ganz andere Gedanken, als wenn ich zum Beispiel spaziergehe im Wald untertags. Das finde ich, da hat man wirklich andere Gedanken, auch wenn man am Abend im Bett ist. Ich glaube, dass die Position schon das Denken verändert. Ich glaube, ich habe auch im Lauf...
Aber entschuldige, das ist sehr eigenartig. Stell dir vor, zu mir kommen Patienten, wollen meine Meinung zu was haben. Ich sage, Entschuldigung, ich lege mich kurz hin, dann sage ich
das. Probier's einmal. Ich merke auch, dass ich im Laufen meine andere Meinung zum Sport habe, nämlich, dass er unnötig ist.
Ja. In der Früh im Bett, wenn ich im Bett liege, denke ich mir, ich sollte aufstehen und wenn ich spazieren gehe, denke ich mir, ich möchte mich hinlegen. Ja, komplett unterschiedliche Meinungen.
Die vier Jahreszeiten der Bewegung. Man macht
sehr schön.
Ich glaube, dass sich keine großen Meinungen verändern. Also es ist nicht so, dass ich im Liegen katholisch bin und wenn ich gehe, plötzlich Buddhist oder so. Ja? Oder ich weiß nicht, dass sämtliche Nazis, wenn sie laufen, Nazis sind, aber sie brauchen sich nur hinlegen und sie sind Demokraten. Das glaube ich nicht. Große Meinungen ändern sich nicht, aber die Einstellung sozusagen wahrscheinlich zu deinem alltäglichen Zustand ändert sich.
Ja, wenn aber ich stehe und müde bin, denke ich mir oft, ich muss mich hinlegen. Und wenn ich liege, denke ich mir dann oft, passt.
Ja. Was ich noch anmerken möchte, weil das fällt mir in dem Zusammenhang dazu ein, es gibt ja viele Studien zu dem Thema, was eine Kostümierung macht. Man weiß zum Beispiel, ein kostümierter Arzt behandelt anders, das weiß der Oma, angeblich behandelst du anders, also Ärzte im Kostüm behandeln anders, als wenn sie das nicht anhaben. Es gibt ein anderes Gefühl. Man hat herausgefunden, ein Zivilpolizist hat eine viel geringere Autorität auch von sich aus, die er ausstrahlt, als wenn er den Kittel oben hat. Das heißt, was einfach die Frage vielleicht ein bisschen sagt, ist, dass so Kleinigkeiten bei uns schon viel am Denken vielleicht auch ändern können. Das
ja, wobei es sehr klar damit zu tun hat, was für ein Kostüm sich der Arzt anzieht. Ja. Wenn er zum Beispiel als Nettenbär verkleidet ist,
in der Onkologie.
Dann darfst du nur auf der Covid-Station arbeiten.
Ja. Beim Heimbuch nach Justin. beim Heider, als Jörg Haider würde ich jetzt zum Heimbuch, als Erscheinung. gut, kommen wir zur nächsten Frage.
Ja.
Jetzt nicht mehr, die nächsten zwei Fragen finde ich wirklich sehr gut. Gibt es in Ihrem Leben einen Menschen, bei dem Sie auf eine angenehme Weise sich kleiner fühlen?
Ja.
Du kannst ruhig meinen Namen nennen. Nein, da war jetzt eher wer. Jetzt musst du Namen nennen.
John Cleese.
Mhm. Der ist aber auch, da könnte ich jetzt sagen, Werner Fassmann. Gut, der ist auch größer, ja.
Nein, auch in allem, was ich in meinem Leben erreicht habe und mache und in meinem ganzen Sein, fühle ich mich wie ein kleiner Bub eigentlich, immer ihm gegenüber.
Gibt es das bei dir auch, Oma?
Ja, das ist eine Kinderchirurgin, von der ich alles gelernt habe, alles immer schlechter mache als sie und trotzdem wahnsinnig viel gelernt habe. Und ich operiere immer noch gern mit ihr, weil es wunderschön ist, ihr zuzuschauen beim Arbeiten, wunderschön, ihr zu assistieren. Wir müssen auch nicht wirklich viel reden miteinander. Es geht wirklich, ein Handgriff führt zum nächsten. Zumindest aus meiner Sicht, aus ihrer nicht. Das ist eigentlich eine sehr, sehr liebe Kollegin. Und da fühle ich mich auf sehr, sehr angenehme Weise kleiner.
Klaus, du?
Ich wollte jetzt nur den Oma noch fragen, ob sie vielleicht auf angenehme Weise auf ihn hinunterschaut. Das ist die Frage.
Das werde ich sie übermorgen fragen.
Ich habe jetzt auch vorher nachgedacht, jetzt natürlich, es gibt viele Leute, mir ist vor einem Jahr bei einer Lesensendung, da habe ich den einmal persönlich kennengelernt, den Richard David Brecht, also ich weiß, er ist sehr populär und die dauernd ist er im Fernsehen und dann wird man sofort, ehrlich gesagt, da ist man ein bisschen so die Helene Fischer der Philosophie, aber ich habe mit ihm eine Stunde da in dem Pausenraum geredet über verschiedene Themen, von Bildung bis Technologien und Datenschutz im Silicon Valley, bis hin ganz wenig Philosophie über Popper und das war... Da habe ich mir gedacht, da war jeder Satz von ihm 20 Mal, sein schlechtester Satz war um 30 Mal besser als mein bester. Und das war erniedrigend, aber wohltuend erniedrigend. Ich habe mir gedacht, er war wahrscheinlich froh, wie das Gespräch nach einer Zeit vorbei war. Und ich glaube, der Gewinn war sehr auf einer Seite des Gesprächs.
Aber ja. Philipp Blom ist auch so jemand. Wenn Philipp ich dem zuhöre oder den seine Bücher lese. Aber wie gesagt, und das ist das Schöne an der Frage von Dobelli, wo man sich auf eine angenehme Art kleiner fühlt.
Ja.
Also wo man froh ist, dass endlich wer mal gescheiter ist als man selbst.
Ja, zum Beispiel, es gibt ja viele, wo ich auch unangenehm, zum Beispiel, da brauche ich einen Menschen. Bei meinem Navi im Auto fühle ich mich auf unangenehme Weise kleiner, weil es ständig besser war, wo ich hinfahren soll, als ich selber. Und natürlich, typisch männliches Syndrom, ich fahre immer anders. Ne? Am Schluss mache ich immer einen kleinen Schlenker in die andere Richtung. Was ich ja sehr gerne mag, ist, wenn ich das Auto-Navi und das Handy-Navi habe und dann beide einen unterschiedlichen Weg mir ansagen und ich nehme aber einen dritten, um beide aus der Spur zu kriegen.
Hey Siri, erklär Alexa, wie sie nach Hause kommt.
Ja.
Ja, genau. Siri,
Entschuldigung. Was? Ja. Mein Handy hätte jetzt fast Alex Christian angerufen.
Wie geht's?
Ja, bitte, komm dazu.
Ruf ihn an.
Ja,
inzwischen. Hast du noch eine Frage?
Inzwischen die letzte vierte Frage. Das finde ich eine sehr schöne Frage, auch für euch beide. Wird man irgendwann zu der Person, für die einen die anderen halten?
Nein.
Ja.
Ja, das Beste ist der...
Ein bisschen.
Nein, das stimmt.
Man muss aufpassen.
Nein, sicher. Bei dir würde ich sofort auch mit Ja sagen. Natürlich, du arbeitest ja mit den Klischees. Zum Beispiel, dass du ein ordinärer Hund bist auf der Bühne, das bedienst du liebend gern, obwohl du es nicht
bist. Ja, aber zu dem bin ich ja nicht geworden, weil das die anderen mich dafür halten. Das war ein
Zeitgeist vorher. Aber die Leute wollten dich als ordinären Hund und dann bist du es geworden.
Ja, ich mache es ja nur, wenn die Leute es so gern hören.
Dein ordinärstes Wort vor deiner Bühnenkarriere war Dummkopf. Dann hast du aber irgendwann gemerkt, dass du geschissenes Arschloch, da kommen mehr Leute als bei Dummkopf.
Nein, da muss ich widersprechen. Es ist wirklich so, dass wir in unserer Familie diesen Mundelanteil haben, mit dem ich aufgewachsen bin. Okay. Und dass man zu mir als kleines Kind so Worte wie Michi, du Trottel, komm her da. Ja, oder schau dir den Sauschädel an und so. Und dadurch, dass ich mit beiden aufgewachsen bin, also eigentlich mit drei unterschiedlichen Arten von Deutsch, mit Hochdeutsch, dem Urwienerischen und dem österreichischen Deutsch, österreichisch-deutschen mit persischem Akzent, habe ich so eine, das ist eine Skala, die ich, das ist wie Musik ein bisschen für mich. Ich kann einmal das spielen und einmal kann ich das spielen. Aber ich bin schon ordinär. Mhm.
Aber ja, ich glaube schon, dass du dich dorthin entwickelst, wenn du gewisse Rückmeldung bekommst von deiner Umwelt, entwickelst du dich schon in die Umwelt hinein. Das kann jetzt Publikum sein, das kann aber auch deine Familie sein.
Und ich werde immer blader.
Ja, aber man, noch, ich glaube, da steht noch was ganz anderes dahinter. Jeder von uns möchte ja gemocht werden. Ja? Also das kann man nicht von allen, aber doch von einer kritischen Menschenmenge. Und die Frage ist, jeder weiß dann nach einiger Zeit auf diesem Planeten, was sind seine Gewinnereigenschaften, um bei anderen anzukommen. Und versuche ich diese Eigenschaften dann öfters zu bespielen, weil sie auf gute Resonanz stoßen, oder umgehe ich sie? Und ich glaube, da würde ich auch bejahen, dem nachkomme natürlich. Das glaube ich schon. Die zweite Frage kommt dazu, die dahinter steht, ist, wäre ich zu der Person, für die mich wer hält? Das heißt, wenn jemand sagt, du bist ein Trottel, werde ich dann einer. Oder man könnte es ja positiv auch formulieren. Wenn sich meine Frau einredet, dass ich ein fantastischer Liebhaber bin,
dann würde ich nichts daran ändern, weil wenn dir das genügt, wozu strengst du dich an?
Das ist es doch. Stell dir das einmal vor, man muss nur einreden. Man muss sich nur einreden. Und der andere wird dann das, was man sich einredet.
Aber bei das mir ist es noch
stell dir vor, wir reden uns alle ein. Sebastian Kurz ist ein fantastischer Kanzler.
Ja, was das Schlimme ist, dass er dann glaubt, das stimmt.
Jeden Tag uns das sagen, dann ist es in 2 Wochen.
Eben, ja. Dann. Und er glaubt eben auch selber dran. Das ist das Schlimme.
Das glaubt dann er ist auch. Er der beste wenn er, Liebhaber, sagt, weißt wenn er du? Sagt, im Sommer ist es vorbei, denkt er sich, wenn ich das oft sage, dann ist es in 2 Wochen vorbei. Ich glaube, er auch.
Naja.
Ja. Bei mir ist es sogar so arg eigentlich, dass ich mich gar nicht anpassen möchte. Also ich möchte ja bösartig sein, ordinär, die Leute beleidigen, unfrech und geliebt werden.
Ja.
Und deswegen bist du permanent unzufrieden, weil ein Teil wird gerade nicht befriedigt.
Genau. Aber um die Frage jetzt aus meiner Sicht nochmal zu beantworten, du hast ja immer dein Belohnungssystem an. Sobald du belohnt wirst, lernt das dein Gehirn. Also es geht gar nicht anders, als dass deine Umwelt dich formt, die Reaktionen dich formen. Also ich glaube, wenn du, Nia, jetzt, um bei dir zu bleiben, beim Beispiel analytisch...
Wieso wird denn da dauernd auf mich herumgehackt?
Aber angenommen, Nia, stell dir vor, jedes Mal, wenn du Sautrottel sagst, gehen die Leute... passiert einfach gar nichts, sondern es ist jedes Mal totale Stille. Dann würde dein Gehirn im Belohnungszentrum sagen, okay, das brauchst du nicht mehr.
Nein, mein Gehirn würde sagen, ich hab's gewusst, es sind Sautrotteln, die verstehen den Witz nicht.
Ja, das würdest du denken, aber du würdest das Wort Sautrottel gegen ein anderes Wort austauschen.
Ja, voll
wenn du den Lacher willst. Ja, und wenn du sagst, wenn du merkst, das Lacher wäre größer, wenn er sagt, vor mir sitzen Menschen, die sind zerebral dünn besiedelt, das wäre der...
Sicher ein großer Lacher übrigens. Zerebral dünn besiedelt ist sicher ein großer Lacher.
Aber ich glaube, der größere Lacher ist Sautrottel.
Nach zerebral dünn besiedelt darfst du nicht mehr Sautrottel sein.
Das ist der zerebral dünn besiedelter Sautrottel. Jetzt haben wir den Titel für die heutige Sendung.
Ein zerebral dünn besiedelter Sautrottel.
Dem es im Grund nicht gut geht.
Dem es im Grund gut geht. Und damit verabschieden wir uns von heute.
Wie spät ist es?
Es ist vorbei, ja, Wahnsinn. Das war...
Warte, ich muss aufschalten.
Wer hat an der Uhr gedreht?
Leute, alles Gute zum ersten Geburtstag.
Ja, sehr schön nochmal, fristig.
Bin gespannt, wie viele wir noch feiern.
Ja, mal schauen.
Schauen wir mal.
Ja, laut Kurz nicht mehr lange. Ist das Ende des Podcasts nah? Laut Virologen sitzt man noch 4 Jahre. Aber da er sich mit Virologen selten austauscht.
Laut Urologen?
Laut Urologen.
Laut Urologen. Was mir dieser Feier zum einjährigen Geburtstag extrem missfällt, ist, dass der Sasam der Einzige ist, der jetzt eine Torte isst.
Ja, genau.
Das ist die nächste Feier, müssen wir anders machen. Wir haben uns übrigens gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir zu Ostern eine Pause machen.
Weil der Klaus krank ist.
Weil ich in den letzten Zügen.
In den letzten Zügen.
Ein paar Betten, die noch frei sind.
Bitte, die Regierung hat uns keine Öffnungen versprochen. Die haben einfach keine Eier und trauen sich das nicht zu sagen. Vielleicht finden sie da ja zu Ostern und sie sperren nach Ostern was auf.
Aber die sind da bemalt.
Den Witz bemalt. Jetzt habe ich den Witz auch noch untergebracht. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge ein zerebral dünn besiedelter Sautrottel. von unserem Podcast Alles außer Corona. Es verabschieden sich ganz herzlich Oma Sarsa. Ich muss jetzt wieder beschreiben, was du gemacht hast für die Leute, die es hören. Er hat mit vollem Mund die Kerze ausgeblasen, mit vollem Mund mit einem Stückerl Brösel die Kerze ausgeblasen. Was er nicht sieht, ist, dass das Brösel zu brennen begonnen hat und hinter ihm seine Gitarre Feuer gefangen hat. Und es verabschiedet sich Klaus Eckel.
Schönen Abend, frohe Ostern.
Frohe Ostern, alles Gute. Wir hören uns wieder nach Ostern. Alles Liebe wünschen wir. Ciao, bye bye.